weil ich das immer wieder sage, wenn ein Problem halt auftritt, muss man sich echt die Frage stellen, ist das jetzt so lebensbedeutend, dass ich mich da wirklich verrückt machen sollte? Und wenn es nicht lebensbedeutend ist, dann fair enough, ja, dann ist das jetzt halt ein Thema, das möchte ich.
Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve Podcast. Der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Chiara Bau und ich freue mich, dass du reinhörst zu einer weiteren Folge, denn heute gibt es wieder ein richtig cooles, spannendes Interview mit einem ganz besonderen Gründer, und zwar mit Bastian Krautwald. Bastian ist CEO und Mitgründer von Deine Studienfinanzierung und auch von Wave, das sie erst jetzt Anfang 2021 gegründet haben. Und ja, ich freue mich so sehr, dieses Interview zu teilen. Wir haben wirklich sehr viele verschiedene Themen angesprochen, unter anderem auch, wie du ja deinen eigenen Weg finden kannst, wie du rausfinden kannst, was du ja machen möchtest, was dein Weg ist und wie du dich ausprobieren kannst, aber auch wie du mit deinen Ängsten umgehen kannst, wenn du mal nicht sicher bist, was als nächstes ansteht oder welche Entscheidung du vielleicht auch treffen sollst. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich erstmal wieder ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute wieder jemanden ganz spannenden, tollen vorzustellen, und bei mir ist heute Bastian Krautwald zu Gast. Und ja, Bastian hat schon während dem Studium gegründet und ist heute CEO und Mitgründer von Deine Studienfinanzierung und von Wave, was ihr erst Anfang des Jahres, glaube ich, gegründet habt. Aber dazu, das ist natürlich super gerne auch gleich selbst was dazu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall heute auch über andere Themen mal mit dir zu sprechen und so ein bisschen zu beleuchten, wie es dazu kam, wer du so bist. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Bastian, schön, dass du da bist. Ganz sicher. Und vielleicht, bevor wir reinstarten, magst du mal vielleicht noch kurz sagen, gibt es so eine Eigenschaft, die du sagen würdest, die hattest du als Kind mal, und eine Eigenschaft, die du heute hast?
Die sich wahrscheinlich neu gebildet hat, ne? Also ich glaube,
entweder neu gebildet oder gleich.
Ja, also grundsätzlich maximaler Pragmatismus. Ich bin wahrscheinlich in den meisten Fällen sehr darauf aus, fokussiert irgendwas auf die Kette zu kriegen und nicht 20 Dinge gleichzeitig zu machen. Ich habe in der Jugend sehr viel Handball gespielt, wollte pragmatisch nur das tun, was irgendwie darauf eingezahlt hat, dass ich ganz guter Handballspieler werde oder zumindest ein guter Torhüter. Heute ist das wahrscheinlich, dann zieht sich das Ganze fort. Ich möchte irgendwie pragmatisch das tun und konzentriert das tun, was mich weiterbringt, ein besserer Unternehmer zu sein, mehr oder minder, und mich dabei persönlich weiterzuentwickeln. Da bin ich, glaube ich, in den meisten Fällen immer wahrscheinlich ergänzt und fokussiert, sehr fokussiert drauf, das Ganze irgendwie zu erreichen. Mal besser, mal schlechter, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das etwas, was sich bisher zumindest durch das Leben zieht. Schauen wir mal, ob ich das so aufrechterhalten kann, aber ich glaube, das hat mir bisher immer sehr, ganz, sehr geholfen, meine volle Energie in sehr selektiv Dinge zu stecken, auf die ich richtig Lust habe, die mir richtig Spaß machen und darin hoffentlich besonders gut zu werden.
Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, so dass du in dem Studium schon gegründet hast, aber magst du es vielleicht mal noch ein bisschen weiter mit vornehmen? So, wie bist du aufgewachsen, wie kam es dann auch dazu? So, war es immer schon dein Weg oder hat sich das entwickelt?
Naja, wahrscheinlich rückblickend ergibt es ja wie immer alle Sinn. Ne? Wahrscheinlich häufig gehört es das Floskel hier im Podcast. Aber ich muss sagen, in der Jugend, ich habe mit 6 angefangen. Meine Eltern haben da, glaube ich, ein gutes Gespür für gehabt. Mein Papa hat sehr viel Fußball gespielt, von daher sehr früh mit Sport angefangen, mit 6 Karate gemacht, 5 Jahre lang. Dann zum Handball gegangen, weil irgendwie beim Karate ging es nicht so richtig weiter. Das heißt, in der Nähe von Magdeburg aufgewachsen, das heißt aber etwas sehr ländlicher. Man ist da sehr in seinem erstmal Setup, in dem man groß wird, eine ganz lange Zeit. Ich glaube, ich habe mich da relativ früh, und das soll ja gar nicht negativ klingen, rausgezogen, indem ich irgendwie dann Handball nicht mehr in meiner Heimatstadt gespielt habe, sondern etwas weiter entfernt, dann nicht auf regionalem Niveau, sondern eher auf nationalem Niveau. Und ich glaube, das hat zumindest dabei geholfen oder dazu beigetragen, kommt drauf an, dass ich dann relativ schnell, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut eigenständig wurde. Man musste halt, wenn man jeden Tag Training hatte, irgendwie auf den Weg zum Training lernen für die Schule. Das ging ganz gut aus, aber ich glaube, durch die Zeit sehr viel Sport gemacht, sehr viel Handball, sehr viel vorher Karate, nahezu jeden Tag, komplette Wochenende durch, hat man zumindest gemerkt, dass man recht diszipliniert sein muss. Und ich glaube, das ist so das, was extrem für die heutige Zeit, für all die heutigen Aufgaben echt hilfreich ist. So dieses, es ist nicht immer alles cool und es ist auch nicht immer alles geil, aber das ist auch okay so. Man muss nur das Beste draus machen und dann im nächsten Moment überlegen, was man verändern sollte, dass es wieder besser wird. Ich glaube, mit diesen Höhen und Tiefen umgehen zu können, das hat mich so die ganze Jugend geprägt, ja, weil man so allein innerhalb eines Handballspiels, ja, dann stehst du im Tor und dann ersten Ball gehalten, cool, alle freuen sich, ja, den zweiten Ball kriegst du durch die Beine irgendwie reingedreht, dann bist du der Buhmann diese Auf- und Ab-Emotionalität, die sind nicht nur in Wochen zu sehen, sondern teilweise in Minuten innerhalb eines Spiels und ich glaube, deswegen kann ich da heute ganz persönlich ganz gut mit umgehen. Aber es war nie klar, dass ich gründen sollte in der Nähe von, oder gründen möchte in der Nähe von Magdeburg. So wahrscheinlich das Coolste, was man erreichen kann. Und das haben einige Freunde aus meinem Umfeld damals dann auch geschafft, ja, zur Sparkasse zu gehen und einen sicheren Job zu haben. Vermeintlich nicht unbedingt dann irgendwie das Riskante zu machen und seinen eigenen Weg loszutreten, ja, weil es auch viel weniger Netzwerk, viel weniger Optionen gibt. Wir haben uns kurz davor ja darüber unterhalten, wie man auf einmal in diese Startup-Szene reinrutscht. Dieses Reinrutschen gibt es nicht so beiläufig in Magdeburg und Region in Sachsen-Anhalt. Von daher war das eher geprägt von, ich bin diszipliniert und habe dann aber um Abi rum gemerkt, dass ich irgendwie recht viel Lust drauf habe, Dinge drüber hinaus zu entdecken, die mich persönlich mehr antreiben als wahrscheinlich dieser ganz klassische Weg. Beim Handball war es kein klassischer Weg und dann für jetzt rückblickend auch nicht, nachdem ich dann nach Berlin gegangen bin, dort ein duales Studium gestartet habe, dann war es eigentlich so ab Monat zwei auch kein normaler Weg mehr. Weil neben dem, okay, ich muss ja lernen, was in der Bankfiliale passieren kann, mich relativ früh damit auseinandergesetzt, wie man im Pragmatischen nicht mehr in die Bankfiliale gehen muss, sondern das Ganze auch von zu Hause aus machen kann, weil ich das, glaube ich, nicht so effizient und sinnvoll fand. Aber war nie tatsächlich meine Vorstellung zu gründen, hatte ich überhaupt gar nicht als Vision im Kopf oder als mein Traum für die Zukunft. Ich glaube, heute ist es so das Beste, was mir persönlich passieren konnte. Ich habe häufig andere Gedanken, vielleicht auch etwas konträre, pragmatischere Gedanken. Und das hilft mir natürlich ungemein, dann auch zu beweisen, ob die stimmen und ob die nicht stimmen. Ja, und nicht davon abhängig zu sein, dass andere das für mich beweisen oder vielleicht gar keinen Bock drauf haben, das zu beweisen. Und ich glaube, das gibt mir heute ganz gut Freiheit, aber na klar, verlangt auch viel ab.
Ja. Ja.
War jetzt eine sehr lange Erklärung, wie bin ich aufgewachsen, ja? Ich
schon. Nee, aber du hast es auch gerade noch gesagt, dass du im Studium dann zu dieser Idee auch gekommen bist. So, kam die aus einem Need heraus? Oder also wie hat sich die Idee dann entwickelt, da das in die Richtung dann weiterzuführen oder die dann auch umzusetzen?
Ja, ich wollte damals grundsätzlich einen ganzheitlichen Bankberater bauen. Klingt heute ziemlich naiv, weil wie kann man einen ganzheitlichen Bankberater bauen mit allen Verticals, die es so gibt? Für mich war das damals relativ einfach aus technischer Perspektive, ich habe damals Regeln geschrieben, die gesagt haben, wenn jemand ein gewisses Alter hat, dann passt eine folgende Versicherung, kriegt einfach einen Wert, kriegt das Kontomodell einen Wert, kriegt vielleicht noch die Finanzierung einen gewissen Wert. Und ein gewisser Need war wahrscheinlich der, dass ich einfach selber was anders machen wollte, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, dieser Antrieb, etwas zu verändern, was da ist und wo in der Filiale 25 Leute darauf eingezahlt haben. Und das fand ich irgendwie nicht so richtig ergiebig, hat sich nicht so ergiebig angefühlt. Auch wenn die Leute alle unfassbar motiviert und unfassbar auch angetrieben waren, ja, war es etwas, wo ich mir die Frage gestellt habe, ist das notwendig, dass wir alle auf das gleiche einzahlen oder hilft es nicht eigentlich, wenn der Kunde sich selber irgendwie zu Hause beraten kann? Und deswegen, ich musste sowieso lernen, alle Produkte, die es in der Bankfiliale gab, von Konto, Versicherung, Finanzierung, Anlage bis zur Altersvorsorge. Musste die sowieso mehr oder minder verstehen. Das heißt, in der Zeit habe ich dann einfach angefangen, mir immer die Vor- und Nachteile aufzuschreiben und die Vor- und Nachteile dann einfach in Regeln zu gießen. Es war also wahrscheinlich ein sehr egoistischer Need, dass ich für mich eine Struktur finden wollte, mit der ich das möglichst einfach verstehe. Und dann muss man sagen, bin ich persönlich relativ visuell geprägt. Das heißt, ich habe es für mich sowieso visualisiert. Dann dachte ich, na gut, dann kann ich es ja für den Kunden jetzt auch visualisieren, wie das vielleicht mit so einer Anlage funktioniert. Ja, jetzt ganz kleine Anekdote, keine Sorge, wird nicht ausschweifend. Als damals das erste irgendwie Anlagegespräch gab, ich natürlich ganz wenig Gefühl dafür, was jetzt für konkrete Produkte dafür hilfreich sind. Aber ich glaube, was mir dann gut gelungen ist und was mir heute, glaube ich, ganz gut gelingt, zu sagen, okay, also vielleicht mit gesundem Menschenverstand könnte man so rangehen, dass man sagt, egal wie viel Ahnung ich habe, es ist wichtig, dass ein Teil irgendwie eine gewisse Sicherheit bringt, dass ein Teil irgendwie Stabilität schafft, wenn es unsicher wird und dass ein Teil uns nach vorne bringt. Dann habe ich demjenigen, der war Segler, einfach gedacht, dass ich ihm ein cooles Segelboot aufzahle und mit so einem Schwert, das ist so die absolute Sicherheit, dann im Bug, der große Teil, der irgendwie das Ganze, der sich mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts bewegt, aber an sich sehr konstant bleibt und das Segel, was ihn irgendwie voranbringt. Und dann haben wir gesagt, da können wir ja Aktien draus machen, die mich voranbringen, Mischfunks, die das Ganze in der Breite irgendwie halten und damals noch Rentenfunks, die das Ganze super sicher machen. Und fand er gigantisch, aber eigentlich war es für mich eine Erklärung, wie dann so ein Portfolio funktionieren könnte, auf ganz trivialer Ebene und Art und Weise. Und ich glaube, das hat mir persönlich immer geholfen, das wollte ich einfach auch Kunden zur Verfügung stellen, einen visualisierten Weg, diese Produkte zu verstehen und dann auch zu verstehen, warum die relevant und sinnvoll sind.
Ja, das ist spannend. Du hast mich auch vorhin gesagt, so das ist das, was dich antreibt, so und dann auch die Disziplin, die ergibt. Aber was würdest du denn sagen, gibt es so einen tiefen Antreiber in dir? Es gibt ja so verschiedene Antreiberformen, aber was würdest du sagen, was treibt dich so im Alltag an, das auch zu machen oder auch dein eigenes Ding durchzuziehen?
Also ganz grundsätzlich, ich glaube, meine extrem große Motivation, Dinge anders zu machen, als sie bisher gedacht wurden, eben nicht, glaube ich, zu akzeptieren, dass das ja selbstverständlich ist. Damals mit der Studienfinanzierung als ein Beispiel, oder selbst Schritt davor in der Bankfiliale, dass es selbstverständlich ist, dass alle nur darüber nachdenken, wie können sie noch mehr Beratungsgespräche irgendwie absolvieren, sondern halt einfach zu sagen, so, wir könnten doch eigentlich 20 Mal mehr Beratungsgespräche mit der gleichen Anzahl führen, wenn diejenigen besser educated hier in die Bankfiliale kommen. Und ich glaube, das ist das, was mich persönlich antreibt. Es ist halt wirklich, ich mache mir wenig Gedanken darüber, wie andere die Welt sehen, in der Sichtweise, was geht und was nicht geht. Sondern ich probiere nicht möglichst viel zu verstehen, wo hören andere auf. Also wo gibt es bisher vielleicht Sichtweisen, wo ganz viele in eine Richtung gelandet sind. Das heißt, die Bankfiliale, ja, die komplett gemeint hat, ist doch viel cooler, wenn wir jetzt wirklich den Tag auslassen. Das ist das Endziel. Und dann einfach zu sagen, okay, nee, eigentlich ist das gar nicht das Endziel, sondern es ist doch viel cooler, wenn wir das fünffach, sechsfache da irgendwie rausholen können in der Produktivität. Das ist das, was mich jetzt damals sehr operativ angetrieben hat. Heute ist es das Gleiche, wahrscheinlich nur mit einer anderen Verantwortlichkeit, ja, Potenziale zu entdecken, die nicht so offensichtlich sind, die scheinbar etwas komplexer sind, aber einfach gelöst werden könnten. Das ist das, was ich besonders spannend finde, weil in den meisten Fällen ist das ja auch die Neugier, die man hat, ja, anders zu sein, andere Dinge zu sehen, die vielleicht dem anderen nicht gelungen sind oder in der breiten Masse nicht gelungen sind. Studienfinanzierung gibt's, BAföG gibt es seit 1971, ja, und trotzdem gab es keine umfangreiche Lösung für die Studienfinanzierung bisher. Und jeder sagte, ja, das muss es doch schon gegeben haben. Naja, also offensichtlich mit anderen Ambitionen, wahrscheinlich mit anderen Interessen, nicht so einfach monetarisierbar, scheinbar erstmal. Etc. Aber für uns war es halt von Beginn an klare Vision, Studienfinanzierung ist der Beginn als ein Beispiel und wir wollen daraus das große Ganze verändern. Wir wollen das Verständnis für die Generation hinsichtlich Finanzen verändern und da haben wir mit der Studienfinanzierung begonnen, aber das war auch gar nicht die große Vision und das große Ende des Ganzen und das treibt mich persönlich halt an. Ja, mit einer Weitsicht von 3 Jahren, was viel Inkrementelleres verändert zu haben, als dass ich hier jeden Tag vielleicht so meine 4, 5, 6, 7, 8 Aufgaben geschafft habe. Das ist nett, aber das große Ganze interessiert mich persönlich ein bisschen mehr und da möchte ich andere Dinge gesehen haben, die vielleicht so noch Leuten nicht aufgefallen sind.
Ja, und jetzt ist man ja auch als Gründer vor allem, wie man es auch schon merkt, man ist positiv getrieben, auch intrinsisch motiviert, vor allem ja. Aber auch sehr, ja, visionär oft, dass man halt sagt, man möchte noch, wie du es auch schon gesagt hast, einfach mal nach rechts und links schauen, noch darüber hinaus, nach mehr streben, so. Aber man ist ja dann auch trotzdem oft auch gezwungen, dann in viel Kontakt zu gehen, viel zu Netzwerken und alles. Würdest du dann selbst sagen, du bist eher ein introvertierter Mensch oder ein extrovertierter Mensch? Das heißt, woher nimmst du dir deine Energie?
Sehr gute Frage. Und man merkt, ich muss kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich in Umgebungen, wo ich jetzt nicht unbedingt sofort ein Interesse habe, im Mittelpunkt zu stehen, sehr introvertiert. Das heißt, da nehme ich mich auch, weil man mich jetzt so trifft, würde man das vermeintlich nicht denken, aber sehr stark zurück. Also ich gehe dann sehr wenig auf andere Leute zu. Das ist dann eher so, also ich bin nicht der klassische Messen- und Veranstaltungsgänger. Das war notwendig, als ich in Berlin angekommen bin, aber ich habe es einfach überhaupt gar nicht gemocht. Ich finde das ganz scheußlich, weil da stehen ganz viele Menschen, die sich erzählen, was alles gut läuft. Das ist irgendwie nicht so das, was mich ganz persönlich reizt. Und dann, wenn mich das nicht ganz persönlich reizt, dann nehme ich mich da auch ehrlicherweise etwas zurück. Das erstmal ganz, ganz grundsätzlich. Ich glaube, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, wenn das dann, glaube ich, ein etwas lockeres Setup ist, dann bin ich da schon der, also ich glaube, ich verändere mich je nach Umgang mit der Person dann zu doch etwas extrovertierter, klare Gedanken und wahrscheinlich auch offenere Gedanken. Aber das ist, glaube ich, ein echt großer Wandel, ganz interessanterweise, von dem ersten Kontaktpunkt zu dann vielleicht dem zweiten, dritten und vierten. wo sich das dramatisch bei mir ändert. Anfangs bin ich signifikant vorsichtiger, wenn es nicht Business-Kontext ist, wo ich sofort in meinem Setup bin, wo ich Basti, Gründer von Wave bin, sondern wo ich dann vielleicht Basti bin, der gerade ein Thema entdeckt, dann halte ich lieber mal die Klappe und probiere es mal zu verstehen, was dann irgendwie Sinn der Sache ist in den meisten Fällen. Woher nehme ich die Energie? Ich glaube einfach die Leidenschaft, wie ich eben sagte, Dinge zu verändern, die gibt einem unfassbar viel Energie. Ja? Also es gibt jeden Tag Höhen und Tiefen und ich kann nicht irgendwie sagen, bin ich jetzt glücklich? Ja, mich macht das extrem froh, ja, über die Dinge sprechen zu können, die man jeden Tag machen darf und die man umsetzen darf. Das ist ja irgendwie kein Selbstverständnis. Ja, das war irgendwie auch ein langer Weg und daraus probiere ich jedes Mal relativ viel Energie zu ziehen, auch wenn es nicht so gut läuft. Wahrscheinlich, wenn mich der eine oder andere kennt, zumindest erst hört, wird lachen, weil ich das immer wieder sage, wenn ein Problem halt auftritt, muss man sich echt die Frage stellen, ist das jetzt so lebensbedeutend, dass ich mich da wirklich verrückt machen sollte? Und wenn es nicht lebensbedeutend ist, dann fair enough, ja, dann ist das jetzt halt ein Thema, das lösen wir gemeinsam und dann ist gut. Aber wenn halt, glaube ich, ein Problem auftritt, als ein Beispiel, dann nehme ich ganz persönlich sehr viel Energie raus, wenn es dann nicht so gut läuft, dann kann ich, glaube ich, relativ schnell, relativ gut rauszoomen und sagen, okay, verändert es jetzt mein Leben nachhaltig im Negativen. Wenn nicht, dann kriegen wir es gelöst. Ja, wenn es jetzt gesundheitliche Folgen sind, so, dann kann man sich nicht so einfach rausnehmen. Aber für alles andere gibt es eigentlich genug Möglichkeiten, davon Abstand und Distanziertheit zu bekommen. Unabhängig davon, ob man getrieben ist oder nicht. Ich bin nicht derjenige, ich bin nicht das Produkt, ja. Ich bin nicht, weiß nicht, dass die Lösung für jeden einzelnen Kunden. Ja, ich kann dafür sorgen, dass möglichst viele Kunden möglichst gute Lösungen bekommen. Aber wenn was schief läuft, bin das nicht eins zu eins ich als Person. Und ich glaube, da die Distanziertheit zu bekommen, gibt mir ganz persönlich, und vielleicht so negativ, wie es im ersten Moment klingt, in schlechten Phasen extrem viel Energie. Und in guten Phasen, glaube ich, läuft es in den meisten Fällen ja viel einfacher von alleine. Da muss man eher den Finger in die Wunde legen und gucken, wie man vielleicht dann das Ganze abgefedert kriegt, dass das vielleicht nicht so viel Downside gibt, wenn man durch diesen ersten positiven Loop ist und es schafft vielleicht das Ganze noch zu multiplizieren. Sollte jetzt nicht kryptisch stehen, die Kurzantwort dafür ist, ich glaube, Distanziertheit gibt mir dann in ganz schwierigen Phasen extrem viel Energie dazu und wenn es gut läuft, glaube ich, dann sind alle happy und dann ist das ein selbstverstärkender Prozess in den meisten Fällen.
Ja. Und gibt es so ein Kerngefühl oder eine Kernemotion, die besonders wichtig ist, wenn du gerade deine Projekte umsetzt oder sowas? Man sagt ja oft, man kann ja entweder ein normales Ziel haben oder manchmal strebt man aber auch einfach nach einer Emotion, die immer wieder kommen soll. Zum Beispiel bei mir ist es immer Begeisterung. Ich entscheide mich nach bei Projekten immer so, bin ich da begeistert von und gibt mir das eine bestimmte Emotion. Hast du da auch ein bestimmtes Gefühl, das du benennen oder beschreiben kannst?
Also ich glaube, dass die Distanziertheit, ich möchte nur kurz den Punkt vielleicht, weil der schwirrt mir auch im Kopf rum gerade, die Distanziertheit zumindest aufgreifen und dann sagen, was die Emotionalität dahinter ist, bedeutet für mich noch einmal, um das Ganze zumindest klarzustellen, Dinge eben nicht auf sich zu selbst zu projizieren und sich selber damit zu sehr belasten, unabhängig von all dem Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich dann persönlich, was mich als Emotionalität schon sehr catcht, ist, wenn man gemerkt hat, du hast vorhin nach der Eigenschaft gefragt, die sich vielleicht verändert, ja. Wenn man halt selber gemerkt hat, dass man gewachsen ist, dass man eine Challenge hat, an der man extrem gezweifelt hat, an der man selber auch vielleicht für den Moment kurz verzweifelt war, die man dann aber gelöst hat. Und da gab es auf einmal einfach nur eine Kleinigkeit, ein kleiner Tipping Point. Das ist ganz häufig ganz, 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 ganz viel Energie, ja, die man reinsteckt und man kommt nicht voran. Und das kann ja nicht sein, bin ich jetzt so schlecht, woran liegt es da? Und dann gibt es eine kleine Änderung, eine andere Sichtweise, eine andere Denkweise, die dazu führt, dass es so eine Art Brustlöser gibt. Und damit ist man dann auf einmal, hat man ein Ziel erreicht, was man vorher vielleicht gar nicht überhaupt gesehen hat, weil es viel schneller gegangen ist, ja, und viel schneller auch multipliziert wurde. Ich glaube, das ist etwas, was ich persönlich ganz spannend finde, halt diese Suche nach, krass, ich habe zwar ganz viel gedacht, dass ich smart arbeite, jetzt habe ich aber gemerkt, dass ich auf einmal so nachhaltig gewachsen bin und das finde ich extrem spannend, also diese komplett neue Erkenntnis und diese komplett, du hast es eben mit Begeisterung, aber so dieses Unbekannte, was auf einmal scheinbar bekannt geworden ist. So, was vorher so unfassbar unlösbar schien, hat man dann auf einmal geschafft zu lösen. Und manchmal sind es, wie gesagt, häufig sind es die sehr, sehr kleinen Änderungen, einfach nur in der eigenen Denkweise, ja, in dem eigenen Vorgehen und eine neue Impuls, die jemand gibt.
Ja, so der Aha-Moment, den man da hat.
Ja, und der ist halt so spannend, ne? Weil man sich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Man hat es denn die letzten, vielleicht sogar Jahre gelegen, ja, dass ich das nicht verstanden habe. Mir fiel es ganz lange schwer, zum Beispiel richtig gute Recruiting-Gespräche zu führen. Mich hat die Erfahrung vielleicht zu sehr begeistert, teilweise mich hat dann vielleicht der erste Eindruck zu sehr begeistert. Und ich hatte vor 2 Wochen hatten wir eine relativ umfangreiches Retreat mit einem unserer Investoren, Marco Vietor von True Growth Capital. Und da gab es halt sehr viele solche Impulse, ja, also sehr viele Momente, wo man gemerkt hat, krass, das ist eine andere Perspektive. Und die erleichtert einen an der so vielen Stellen halt auch das Vorgehen, ja. Die nimmt einen so viel Druck weg, wo man ein Problem gesehen hat, was gar kein Problem ist, als ein Beispiel, ja, weil man sich scheinbar drin verrannt hat. Da war halt auch ganz häufig das Thema halt viel mehr nach Skills. Also ist jemand in der Lage, wirklich das auf Dauer halt, Dauer genauso mitzuwachsen, wie das Unternehmen wachsen soll, dass das signifikant wichtiger als Erfahrung als ein Beispiel ist. Ja, also Erfahrung, die ich schon mal historisch gesammelt habe. Ich habe ja auch keine historische große Erfahrung gesammelt, bevor ich gegründet habe. Und das ist auch okay. Aber ich glaube, ich hatte ein, zwei Skills an der Seite, die mir geholfen haben, vielleicht gewisse Dinge schneller zu verstehen, anders zu verstehen, anders zu sehen. Und viel mehr darauf zu achten, ob jemand in der Lage ist, ihn richtig zu challengen mit Dingen, die er noch nie gesehen hat. Und ihn nicht in die gleiche Erfahrung zu schlagen, sondern mit einer komplett anderen Erfahrung zu konfrontieren, die er aber aufgrund seiner Skills eigentlich lösen müsste. Und das hat mir extrem geholfen, jetzt auch viel bessere Gespräche zu führen für beide Seiten, ja, für denjenigen, den ich interviewen durfte. Und auf der anderen Seite mir auch mehr Klarheit gegeben, worauf ich achten möchte. Als ein Beispiel, das ist so ein Wow-Moment, der so vieles verändert hat, nur durch so einen einfachen Hinweis. Konzentriere dich einfach nur, ob er in der Lage drauf ist und probiert das rauszubekommen. Egal mit welcher Frage, ob er versteht, ob er schnell genug denken kann, ob er sich schnell genug flexibel verändern kann. Das sind Aspekte, die vermeintlich viel spannender sind und fand ich sehr bezeichnend und hat mich nachhaltig verändert, ohne dass er da sehr viel Aufwand mit hatte. Ja, mit so einem Halbsatz wahrscheinlich.
Ja, total spannend. Und ich glaube, da geht es auch ganz vielen so. Und es gibt ja auch gerade viele Studentinnen, die auch dann so vor der Frage stehen, was mache ich denn jetzt eigentlich so? Jetzt nach dem Studium, vielleicht aber auch schon währenddessen. Man interessiert sich für vieles, man hat viele Ideen, will ich was Eigenes machen? So, was ist so dein Tipp, wie man da vorgehen kann? Weil ich habe auch schon das Gefühl, dass einige auch das sehr, sehr stark überfordert und auch diese Frage so, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Und dann
Ja.
ja ganz oft dann sind so ein, ja, wie schon so einen Zurückzug reingehen, weil sie einfach zu
Voll.
gefordert sind. Und so. Gibt es da irgendeinen Tipp oder so, was du damit auf den Weg geben kannst?
Ist ja auch ein extrem stressvoller Moment. Ja, also man hat das Gefühl, dass es eine scheinbar inkrementelle Frage ist. Aber auch die wahrscheinlich so ein bisschen der erste Moment, der löst sich. Wir haben jeden Tag alle Chancen, vieles zu verändern. Ja, und ich glaube, das nimmt zumindest erstmal so ein bisschen die Emotionalität aus so einer Entscheidung raus. Weil Emotionalität ist in den meisten Fällen kein guter Begleiter für nachhaltig gute Entscheidungen. Weil ich glaube, da das erste Bauchgefühl zählt, super, aber nicht eine langfristige Emotionalität, dass man glaubt, dass diese eine Entscheidung das ganze Leben verändern wird. Ich glaube, das ist zumindest schon mal eine erste Bürde, über die man drüber springen kann, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie man glaubt. Und im Umkehrschluss auch noch gar nicht, wenn das geschafft ist, so ein großer Schritt, dass alles auf einmal gelöst ist, ja, im Positiven wie im Negativen. Wenn man auf einmal die Stelle hat, dann hat man das Ende seines Lebens erreicht. Naja, gut, es dauert noch 35 Jahre vermeintlich, bis man den Job dann auch final durchgespielt hat. Und selbst dann hat man nicht alles verstanden. Das heißt, ich glaube, wo ich mich drauf ganz stark konzentrieren würde, und das merken wir auch in den Gesprächen, ist, habe ich halt wirklich Bock, selber autodidaktisch zu lernen, zu wachsen, mir Dinge beizubringen. Oder möchte ich halt von anderen lernen, weil ich mir das nicht zutraue, weil ich einfach in dem vielleicht aktuellen Phase das Gefühl habe, dass mir das mehr Sicherheit und mehr auch Struktur gibt. Ja, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Charaktere und das ist auch gut so. Ja, ansonsten wäre es etwas komplexer, verschiedene Unternehmen auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dann hat man schon mal ein Gefühl dafür, wenn man jemanden vor sich braucht, ganz klar, der einen im Prozess eine gewisse Methodik erstmal beibringt. Ich glaube, dann ist es super hilfreich, in ein größeres Team zu gehen. Dort eben schon gewisse Strukturen zu verstehen oder hat man halt richtig Bock drauf, sich selbst zu entdecken und auch zu merken, dass man wahrscheinlich jeden Tag scheitert, dann ist es sicherlich hilfreicher, in ein umso kleineres Team zu gehen, wo es vielleicht nicht so klare Aspekte gibt und nicht so klare Sichtweisen und manifestierte Vorgehensweisen, so das ist Schritt A, Schritt B, Schritt C, dann bist du erfolgreich. Ich glaube, das muss man sich als Frage stellen, woran glaubt man selber, wie möchte man erfolgreich sein? Indem man den besten Weg geht und das maximal aus sich herausholen kann, wenn man einen vorgezeichneten Weg extrem gut executed, ja, extrem gut durchführt, oder weil man halt sich auf etwas sehr Unbekanntes einlassen möchte und glaubt, dass man daran am besten wächst. Und ich glaube, beides ist sehr, sehr, sehr valide. Aber die Frage würde ich mir als allererste stellen. Und dann hat man schon zumindest mal eine Größenordnung, wo man hinschauen sollte. Ergänzend würde ich immer mir auf jeden Fall die Frage stellen, worauf habe ich Bock, womit bin ich erfolgreich und womit glaube ich, dass ich einfach glücklich werde. Und glücklich wird man sicherlich in unterschiedlichen Phasen, je nachdem, was einem mehr Spaß macht, in einem Setup, wo alles klar ist oder im Setup, wo alles unklar ist. Und ich glaube, dafür würde ich mich als allererstes entscheiden. Und ich glaube, dann wird der restliche Weg ein bisschen einfacher. Und man kann jederzeit wechseln. Ne? Also auch wenn man das merkt, dass das eine nicht so war, dann hat man einfach keine Chance. Das ist scheißegal. Man hat alle Möglichkeiten und die sollte man auch einfach nutzen. Ich glaube, da kommen wir nur zurück zu dem, es ist so inkrementell, dass es mich jetzt wirklich nachhaltig belasten sollte. Wenn nicht, dann verändert was. Und dann stellt es einfach rum.
Ja, und auch das einfach so als Prozess auch zu sehen, dass man während dem Prozess ja auch wieder Dinge rausfindet, was dann zu einem.
Voll. Klar, und den viel größer wachsen lassen und die einen genau zu dieser Lernerfahrung halt auch bringen, ja. Richtig gute Entscheidungen erst treffen zu können und das auch nicht zu bereuen, dass man vielleicht da mal nicht eine gute Entscheidung getroffen hat, sondern einfach erst eine andere Sichtweise brauchte.
Ja. Und du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so, wir haben halt auch diese Möglichkeiten oder wir haben so viele Möglichkeiten. Dadurch wird es natürlich auch noch schwieriger und dadurch ist es auch oft überfordernd. Ja. So. Und meintest aber vorhin auch, dass es dir relativ leicht fällt, diszipliniert und fokussiert zu sein, dann dich auf die richtigen Dinge zu fokussieren. So, was ist da vielleicht auch ein Tipp wieder oder eine Idee, wie man denn mit diesem ganzen Überangebot auch umgehen kann? Also wenn ich jetzt so 1000 Dinge als Möglichkeit habe und genau das dann eigentlich der Grund ist, was mich überfordert.
Also ich glaube, eine ganz, ganz große Herausforderung. Ja, also ich könnte dir jetzt wahrscheinlich auch 10 Unternehmen aufzählen, die ich alle spannend finde. Wir haben vorhin über Andi von SushiBikes gesprochen. Finde ich mega spannend. Ja, und ich glaube, da steckt sehr viel dahinter, was man erreichen kann. So viele Ansätze, die unfassbar spannend sind da draußen, die ich auch ganz persönlich sehe. Ich glaube aber auch da ist es einfach wichtig zu verstehen, womit glaubt man selber, dass man langfristig glücklich wird. Und langfristig glücklich bedeutet ganz, ganz für mich gerade, hatte so wie ich es zumindest ja vorhin probiert habe zu quantifizieren, halt, indem ich es schaffe, Dinge zu lösen, die viele andere nicht gesehen haben, ja, oder vielleicht einen Weg dazu gefunden zu haben, dem nicht jeder irgendwie möglich war, ja, weil es irgendwie 2 Jahre Umweg über deine Studienfinanzierung brauchte, damit wir jetzt die vermeintliche Banking-App für die Generation Z bauen können. Und das war aber möglich, auch innerhalb dieser Ablenkung mit allen Frustrationen recht stark committed zu sein, über die gesamte Zeit hinweg, indem man wirklich Weitsicht behält und diese Weitsicht, was einen dann auf Dauer glücklich machen könnte. Ich glaube, die gibt einem relativ klare Entscheidung. Also als ein Beispiel, ja, wenn ich echt Bock mit habe, mit einem Unternehmen mitzuwachsen, dann würde ich mir gerade anschauen, eine gute Finanzierungsrunde zusammengestellt hat, weil da ist halt ein extrem großes Wachstum in kurzer Zeit möglich. Man kann sich für oder gegen Venture Capital entscheiden, das spielt keine Rolle, wo man aber sich sicher sein kann, wenn jemand eine Finanzierungsrunde von 5 bis 20 Millionen gesammelt hat, dann ist da sehr viel Chaos vermeintlich für den Moment noch. Hoffentlich behalten sie das auch über alle Phasen hinweg, weil dann kann Kreatives entstehen, aber damit wird man signifikant wachsen können. Ja, dann bei Wave gibt es gerade so viele Möglichkeiten, wie man sich entwickeln kann, als ein Beispiel. Ja. Und ich glaube, wenn man das sucht, dann würde ich relativ schnell gucken, wer jetzt gerade diesen Druck hat, extrem schnell zu wachsen, extrem schnell vorankommen zu müssen und wird mir davon einen aussuchen und dann relativ schnell aus dem Bauch heraus entscheiden, mit wem sich es am besten angefühlt hat. Also da auch testen, wenn ich eine Richtung gefunden habe. Ich glaube, diese große Richtung aber will ich eine Struktur haben. Ich glaube, du steckst noch mal so ein bisschen dazwischen. Ja, ich habe dich jetzt irgendwie in meiner Argumentation ein bisschen außen vor gelassen, zwischen komplett eigener Weg und so ein bisschen auf der anderen Seite eine klare Struktur zu haben. Ja, da gilt auch alles dazwischen natürlich. Ja. Aber sagen wir mal, bei den beiden Extremen, glaube ich, kann man sich irgendwo zwischen Corporate und sehr frühes Startup, was extrem stark wachsen muss, befinden. Und wenn man eine Richtung hat, glaube ich, gibt es sehr schnell sehr konkrete Winner in seiner Region, die man, wo auch immer man in Deutschland wohnt, ja, die man extrem spannend findet, zu dem man eigentlich relativ schnell auch kommen kann. Und dann würde ich mir 10 anschauen und aus dem Bauch heraus entscheiden, mit wem ich mich am Wurzeln gefühlt habe, bei wem ich glaube, dass ich mich, wenn ich mich für den zumindest Weg chaotisch entscheide, für den chaotischen Weg, der sehr viel eigenes Lernen erfordert, dann würde ich einfach gucken, bei wem ich glaube, bei wem ich das Ganze dann am besten erreichen kann.
Ja. Und du hast vorhin auch gesagt, so gerade bevor es dann oftmals zu so einer Erkenntnis oder zu einem Aha-Moment auch kommt, dass du dann natürlich auch in so eine da geht man wahrscheinlich auch schlechter mit sich um oder eventuell, weiß ich nicht, wie du damit umgehst, aber wie gehst du denn dann grundsätzlich mit Ängsten um oder mit dem Thema, so vielleicht gerade, wenn du es dann mal vielleicht mit reinnimmst in so einen Moment, wenn dann sowas ansteht, wie sprichst du mit dir selbst, wie sind so deine, wie ist deine Gedankenwelt und wie kommst du da raus oder wie gehst du einfach in solchen Momenten mit dir um?
In den meisten Fällen, jetzt habe ich es hier vor mir liegen, sehr schnell mit einem weißen Blatt Papier und strukturieren, was mir dann irgendwie scheinbar Angst macht oder Sorgen macht und gucken, ob die Angst wirklich begründet ist. Und ich kann es nicht häufig genug sagen, wenn die Angst ein Impuls ist, ja, aber gar nicht nachhaltig besteht, weil sie dein ganzes Leben verändert, dann wirf sie einfach weg, ist doch scheißegal. Wir haben nicht genug Zeit, dass wir uns mit solchen Dingen befassen können. Wir können uns damit befassen, wie wir unser Leben besser machen. Das ist völlig fair enough. Aber auf jeden Fall nicht uns irgendwie von Ängsten einschränken lassen. Und deswegen in den meisten Fällen, wenn so eine Situation von Stress, von Druck, von vielleicht auch scheinbare Ausweglosigkeit mir entsteht, das kann ja schon in einer kleinen Aufgabe der Fall sein. Ja, man hat überhaupt gar keine Idee, wie man das lösen soll. Man sitzt schon da und denkt sich so, oh mein Gott, wo fange ich an? Dann hilft es halt. Und da ist es völlig egal, und kommen wir zurück auf, es ist völlig egal, welche Erfahrung man schon hat. Mit relativ gesundem Menschenverstand kriegt man das schon mal hin, für sich die Frage zu beantworten, okay, was ist denn wirklich wichtig davon? Woran glaube ich ganz, ganz persönlich ungemein? Und dann diese Punkte halt aufzuschreiben, durchzustreichen, wenn sie halt einfach scheinbar nur da waren, aber eigentlich gar nicht so bedeutsam sind. Und mich dann auf die zwei, drei Dinge konzentrieren. In den meisten Fällen ist so eine Angst, entsteht ja aus Überforderung. Und diese Überforderung halt rauszunehmen, indem das nicht alles im Kopf ist und im Kopf tausend Gedanken hin und her fliegen und man sie gar nicht so richtig für sich sortieren kann, sondern auf dem Zettel ist das auf einmal alles viel einfacher, ja, weil man sieht diese Elemente und man hat sie auf einmal in eine richtige Ordnung gebracht. Teilweise, wenn so eine Phasen sind, dann, mein Mitgründer kann es bezeugen, liegen hier 20 Blätter, weißt du, A3-Blätter, wo ich dann irgendwie aus diesem einen Schritt dann nochmal durchstreiche und sage, okay, nee, so sind sie wirklich sortiert. Und dann stelle ich wieder fest, okay, nee, da fehlt noch ein Aspekt, dann sortiere ich sie nochmal neu. Aber bis man zu einem Ergebnis kommt, wo man wirklich fein sagen kann, okay, damit habe ich jetzt irgendwie meine Unstrukturiertheit aus dem Kopf in eine vielleicht deutlich strukturiertere Form gegossen, die mir auf einmal keine Angst mehr macht. Weil dann sind die Dinge auf einmal konkret. Ja, und diese Überforderung, dieses Inkonkrete oder Unkonkrete führt halt dazu, dass man wahrscheinlich sehr schnell Angst bekommt für das von dem Unbekannten. Also Unbekannter macht ja viel mehr Angst als das, was man eigentlich kennt. Und deswegen würde ich mich aus dieser unbekannten Situation immer wieder rausziehen und einfach sehr konkret schauen, was für Elemente dann wirklich mir nachhaltig Sorgen machen sollten. Dann kann ich sie angehen, dann machen sie mir vielleicht keine Sorgen mehr. Oder ich stelle fest, dass einfach die Sorge unbegründet war oder die Angst unbegründet. Ja, als ich habe es auch vielleicht mit der Region vorhin erwähnt, in Magdeburg und Umgebung ist halt Grün sehr unbekannt und auch halt dadurch entstehen große Ängste vor Arbeitslosigkeit, vor ich kann gar nichts alleine starten, weil ich habe gar keine Möglichkeiten dafür. Da sind sehr viele kluge Köpfe, die aber einfach aufgrund der Unbekanntheit, aufgrund der ich musste mich noch nie in diese Situation begeben, einfach sich gar nicht aus dieser Komfortzone rausholen und dann eher mit dieser Angst leben, vermeintlich. Dass ich abhängig von diesem einen bin, unzufrieden bin und da gar nicht aus diesem Korsett rauskomme, als zu sagen, okay, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, die ich nutzen kann? Ich glaube, das spiegelt sich in sehr vielen Situationen und Phasen wieder. Und deswegen muss ich sagen, entstehen immer wieder Drucksituationen, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe es zumindest etwas gemindert bekommen, wirklich unbegründete Angst zu haben vor Dingen, die ich selber beeinflussen kann. Wenn man sie nicht in der Hand hat, ist das nochmal eine andere Challenge. Ja. Dann muss man aber, glaube ich, auch, da hilft dann wieder einen Abstand nehmen, so dann ist es nicht in meiner Hand und dann kann ich mich auch jetzt nicht besonders verrückt darüber machen.
Ja, total spannend, was so ein weißes Blatt Papier dann einfach auch als Unterstützung die leisten kann. Das ist echt
extrem.
Gute Technik. Ja. Hast du noch andere Techniken oder auch vielleicht Routinen, Gewohnheiten, die du machst, gerade um dich da selbst auch in Balance zu bringen oder ja, deine Gedanken eben zu sortieren?
Also es ist wirklich jeden Tag eigentlich einmal hier ich habe noch von gestern alle Zettel hier, die muss ich einmal am Ende des Tages eigentlich durchgestrichen haben, damit alle Fragen dann auch wirklich gelöst sind, die ich mir so den Tag gestellt habe. Das gibt mir irgendwie eine gewisse Ruhe, auch abzuschalten und auch einfach zu wissen, okay, mein Gedanke, wenn nicht, nehme ich ihn für morgen mit. Alles, was ich mir merken möchte, gibt's in Tools wie Asana oder Notion zur Dokumentation oder zum Projektmanagement. Und damit habe ich zumindest erstmal so die ganzen wirren, vielen Gedanken aus dem Kopf rausgekriegt. Und das ist eine Routine, die hat bei mir sehr vieles verändert. Vom im dualen Studium, wo man probiert hat, auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und 1000 Ideen zu, im Kopf sich zu behalten, hin zu, okay, also ich möchte mich mit den Dingen befassen, die jetzt gerade relevant sind, die poppen dann auf mit einem Task bei Asana vielleicht. Und alles andere ist erstmal aus dem Kopf raus. Und dass man nicht eben alle Bälle probiert, gleichzeitig hochzuhalten, weil es funktioniert nicht auf Dauer. Man wird keine Chance haben. Vor allem nicht dann, wenn der Takt zunimmt. Und deswegen ist, glaube ich, sind die Strukturen, ein weißes Blatt, Taskmanagement-Tools zu nutzen, das auch mit aller Konsequenz zu nutzen. Weil nichts ist ja schlimmer, als wenn man irgendwie Zeit und Energie damit verschwendet, weil man inkonsequent war, ja, weil man einfach nicht hinterher war, weil man nicht nachgefasst hat, weil man nicht sich wieder daran erinnert hat, dass es wichtig ist, Dinge aufzuschreiben, die man langfristig tun möchte. Ich glaube, das ist etwas, was mir extrem viel Freiheit gibt, jetzt wirklich über die noch wertvolleren Gedanken nachzudenken. Ja. Ich hasse es ehrlicherweise auch, Dinge 4-5 Mal zu tun. Ich glaube, das ist dann so ein intrinsischer Treiber, der irgendwie da ganz, ganz hilfreich ist. Weil alles, was repetitiv ist, kann entweder automatisiert werden oder wir finden standardisierte Wege dafür. Aber das muss ich dann nicht 5-mal machen.
Ja. Und was würdest du sagen, wo möchtest du dich persönlich noch hinentwickeln? Was sind so Sachen, wo du dir selbst vielleicht sagst, okay, das wäre für dich noch ein persönliches Ziel oder was du anstrebst?
Na, also tatsächlich bin ich auch gar nicht so Endziel getrieben. Ich bin da sehr, also Endziel bin ich vielleicht aus visionärer Sicht getrieben. Ja, wenn ich irgendwie einen Step erreichen möchte. Aber in den meisten Fällen ist diese Vision ja fast gar nicht erreichbar, sondern die Mission, der Weg dahin. Das im persönlichen Setup habe ich irgendwie hier vor mir meinen Klebezettel. Das steht immer drauf, wie schaffe ich es jeden Tag 1% besser zu werden. Das nehme ich mir vor. Ich glaube, das ist das, was mich irgendwie dahin bringen wird, wo ich sicherlich hin möchte. Aber ehrlicherweise aus ganz persönlicher Sicht, auch wenn das Unternehmen signifikant erfolgreicher ist, weiß ich nicht, ob ich signifikant glücklicher bin. Ja, es ist aber etwas, was mich antreibt, jeden Tag besser zu werden. Und da sicherlich verschiebt sich so ein bisschen der eigene Standard, die eigene Basis. Ja, nicht der Lebensstandard, aber so die Dinge, die man kennt, die man dann als gegeben auf einmal sieht, dass man das ja weiß, ja, nach diesem Hallo-Moment ist das ja, oder Hallo-Wach-Moment ist das ja auf einmal selbstverständlich und halt das auszureizen und auf die nächste Ebene zu bringen, jeden Tag, ja. Und das ist das, was so ein bisschen für mich meine eigene Vision ist, immer dran zu bleiben und zu überlegen, komme ich aktuell noch nicht ausreichend gut klar, was gelingt mir nicht gut genug, wie ich es vorhin irgendwie mit ersten Gesprächen mit neuen potenziellen Teammitgliedern meinte, ja, war mir bewusst und ich habe halt irgendwie noch nie, aber trotzdem diese eine so die nächste Stellschraube gesehen und konnte die selber noch nicht drehen. Ich glaube, jeden Tag einfach offen dafür zu sein, zu verstehen, was man eben nicht kann und das auch zu akzeptieren und entweder zu sagen, so brauche ich auch grundsätzlich nicht zu können, kann ich mit leben oder zu sagen, okay, ja, würde ich mich schon wohl mitfühlen und würde mich weiterbringen, voranbringen, jeden Tag besser zu werden, dann sollte ich dran arbeiten. Ehrlicherweise kann ich ja gar keine richtige, gute Antwort für den Endziel nennen. Es ist eher dieses, wahrscheinlich wieder handwerkgeprägte, ja, jeden Tag will man doch einen Ball mehr halten. Ja. Wird irgendwann schwierig, damit wir uns nur bei groben Bällen denken, aber zumindest möchte man sich aus verschiedenen Situationen heraus verbessern und den Antrieb habe ich auch heute.
Ja. Was würdest du sagen, ist dann so das größte Learning über dich selbst, das du bisher hattest?
1000% ehrlich zu mir selber zu sein. Immer wieder, jeden Tag. Wenn es nicht gut läuft, das zu akzeptieren, wenn es gut läuft, das auch mal einfach auch für einen Moment zu genießen und ich glaube, diese Konsequenz und Ehrlichkeit zu sagen, hey, wie ist die Situation wirklich, möglichst realistisch zu betrachten, das ist das, was ich glaube, ganz persönlich am meisten in dieser Zeit gelernt habe. Ich brauche nicht als Beispiel, wir starten mit Wave, das ist cool, aber ich brauche jetzt nicht sagen, so check, wir haben eine Finanzierungsrunde bekommen, damit ist das jetzt gelöst, wie ich vorhin auch bei dem Einstieg in einem Unternehmen meinte. Das ist der Mittel zum Zweck, damit ich eigentlich das Ganze besser machen kann und mich nicht anzulügen zu sagen, ja, die Kunden werden schon kommen, weil wir müssen heute wirklich ganz klar Wege finden und auch schon validieren, auf denen das besonders gut funktionieren kann. Und nicht eben 2, von denen wir überzeugt sind, sondern halt auch 20, von denen wir erstmal glauben, dass wir nicht davon überzeugt sind, aber die trotzdem Potenzial liefern. Und das ist, glaube ich, etwas, dadurch, dass ich in dem ersten Loop so ein bisschen gefangen war, während des Bankstudiums und dann irgendwie so einen ganzheitlichen Bankberater ausbauen zu wollen. Da habe ich, glaube ich, zu lange war ich in dieser Bubble drin, die alle gesagt haben, ja, ist doch cool, ne? So das erste eigene Produkt und Ich hatte zwar kein Produkt, aber ich konnte vielleicht erklären, wo ich hin wollte, halbwegs, aber auch das nicht so richtig gut. Ja, und ich glaube, diese ganze Zeit so an der Oberfläche kratzen und zu glauben, es wird schon, ich glaube, das ist so die größte Erfahrung, die sich in der Zeit eingestellt hat. Es wird nicht, wenn wir es nicht irgendwie, wenn wir es nicht bewirken. Ja, wir müssen irgendwie schon unser Glück an der Stelle nicht im Negativen, sondern im Positiven herausfordern und sagen, okay, wir wollen das erreichen, dann müssen wir heute alles dafür tun und können nicht glauben, dass das Ganze uns zufällt. Und ich glaube auch, diese Ehrlichkeit, das kann ich jetzt über alles übertragen, ne? Ist das wirklich so schlimm? Ist es wirklich so bedeutsam im Negativen? Oder ist das wirklich schon ein nachhaltig erfolgreiches Ergebnis? Müssen wir nicht noch weiterdenken? Ist das nicht gefährlich, wenn wir das heute als Endstufe ansehen, sondern wie können wir da noch mehr rausholen? Wie können wir es vielleicht nochmal komplett anders denken? Ich glaube, das sind so Momente, die manchmal nerven auch vielleicht, ja, weil man dann halt, jetzt ist das auch mal gut, aber die mich persönlich wahrscheinlich dazu bringen, zu sagen, okay, das klappt noch nicht genug oder das klappt schon richtig gut, da müssen wir noch mehr, können wir das noch ganz noch besser machen. Das geht aber nur in dem allerersten Moment, ich ehrlich zu mir selbst bin.
Ja, das ist schön, so absolute Ehrlichkeit zu sich selbst.
Und ja, und manchmal ist es, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man merkt so häufig halt auch, dass potenziell Kandidaten zum Beispiel so anderen nachreden. Man kann eins zu eins herausfinden, wo hat der vorher gearbeitet, wenn ich den Kollegen kenne, halbwegs. Ja, dann weiß ich die ersten 5 Floskeln, die kommen halt, weil er die da gehört hat. Und damit geht ein Gespräch los und denke mir schon, halt, du wirst nicht alleine wachsen können, wenn du dir Phrasen von anderen annimmst und dir das Ganze abschaust und dann letztendlich probierst, du ebenfalls das Ganze zu liefern, was er geliefert hat. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, da ist man halt nicht ausreichend ehrlich zu sich selbst. Und das ist halt, glaube ich, eine Challenge, die besteht, wenn man das Bestehen akzeptiert und dann einfach darauf einzahlt, in der Bankfiliale einfach den Kunden, nicht nur 4 Kunden am Tag, sondern vielleicht 6 Kunden zu beraten, dann ja, komme ich aus diesem Muster nicht raus.
Ja, total wichtig, sich da einfach auch zu trauen, man selbst zu sein und dann, wie du schon sagst, nicht einfach anderen nur nachzulaufen und in die Fußstapfen der anderen zu treten und zu kopieren, so, ja, so eigene Wege zu gehen.
Absolut. Deswegen ist man ja eigentlich, also jetzt nicht, wenn man nur, und nur klingt da despektierlich, soll es aber gar nicht sein, wenn man nur Arbeitskraft als Arbeitskraft betrachtet wird vom Arbeitgeber, dann ist das ja nicht die eigene, letztendlich das eigene Verschulden, sondern wahrscheinlich eher die Betrachtung des Arbeitgebers. Aber jetzt unabhängig von diesem Setup, ja, für jedes Teammitglied, was wir hinzuholen, da haben wir eine ganz persönliche Erwartung, warum wir glauben, dass derjenige explizit, der oder diejenige explizit uns weiterbringt. Ja. Und da merkt man aber trotzdem auch da dieses Nicht-Trauen, das ist ganz natürlich und das gehört auch dazu. Und das ist auch, glaube ich, in den meisten Fällen vernünftig, aber dann halt möglichst schnell aus diesem ich traue mich nicht, weil ich könnte ja einen Fehler machen, auszubrechen, zu sagen so, ja, du sollst auch Fehler machen, weil du das Ganze vielleicht verstehen sollst, weil wir das Ganze irgendwie entdecken wollen. Und dann geh einfach so ran, wie du vernünftig darüber nachdenken wirst, wir trauen es dir zu. Ich glaube, nur so kann man zumindest für sich selbst auch ausreichend Sicherheit bekommen, dann zu wachsen. Das geht in Setups, in denen man halt repetitiv Dinge tut, wahrscheinlich am schwierigsten.
Ja, voll spannend eigentlich, dass auch ArbeitgeberInnen da wirklich neu denken dürfen, wie sie ihre MitarbeiterInnen auch dann sehen und auch behandeln und so, dass man sie dann nicht so alle gleich sieht, sondern wirklich sagt, jeder ist ja individuell und hat seinen eigenen Weg, seine eigene Vision für sich im Unternehmen auch. Ja.
Habe ich nicht ausreichend gegendert, ja, das fällt mir jetzt auch auf.
Achso.
nein, aber das finde ich gut, dass du es getan hast. Und ich finde, gehört sich auch proaktiv so getan, von daher, danke.
Fürs da kann ich jetzt auch ziehen.
Ja, mir aber, von daher, finde ich gut.
Und an der Stelle auch noch, gibt es denn ein Buch, wo du sagen würdest, oder vielleicht auch ein Podcast oder irgendwas, was du gehört, gelesen hast, wo du sagst, das hat dich wirklich nachhaltig verändert, bewegt oder auch echt so halt zum Umdenken gebracht, dass du an der Stelle vielleicht verändert hast?
Ein paar Dinge. Also grundsätzlich, glaube ich, hat es mir anfangs geholfen, im Produktmanagement reinzukommen. Ist jetzt aber keine Mindset-Sache, ist eher eine Sache, die ich trotzdem immer wieder empfehlen kann. Das ist so Lean Product Playbook, kann ich irgendwie immer erwähnen, weil es einfach etwas ist, was extrem generalistisch, glaube ich, ein Gefühl dafür gibt, wie so ein Prozess aussieht, wie man wirklich neue Ideen entdecken kann und verstehen kann. Habe ich jetzt mehrfach irgendwie gelesen und finde ich absolut, absolut empfehlenswert und auch wirklich richtig, richtig doll hilfreich, nicht mehr, selbst wenn man nicht aus dem Produktbereich kommt. Von daher, das würde ich immer empfehlen. Ich höre sehr viel Podcasts und jetzt ist ganz interessant, dass du fragst, einer, der mich nachhaltig verändert und geprägt hat. Also ich glaube, so ein bisschen Einer unserer ersten Investoren war auch Pip Klöckner, der den Doppelgänger-Podcast macht. Und man muss schon sagen, also der hat grundsätzlich eine andere Art zu denken in den meisten Fällen. Ja, ich glaube, viel hinterfragender und viel mehr eben nicht akzeptiert, dass da zeitgleich zu scheinbarer Illiquidität von einem Unternehmen eine super gute News veröffentlicht wird, sondern dass das irgendwie so ein bisschen grenzwertig ist und man muss nicht immer den Teufel an die Wand malen, aber man kann, glaube ich, gewisse Dinge hinterfragen und auch dann an der Stelle auseinanderziehen, dass das scheinbar nicht so ist, wie es im ersten Moment wirkt. Und ich glaube, das ist eine Denkweise, die finde ich unfassbar spannend. Ich glaube, das hilft zumindest, andere Denkmuster zu entwickeln, wenn man sich das Ganze anhört. Ansonsten bin ich leider ein sehr schlechter Buchleser. In den meisten Fällen, was auf jeden Fall immer hilft, ist halt, die Leute kennenlernen zu wollen, die man persönlich spannend findet. Und auf Dauer funktioniert das auch schon, dass man, wenn man genug Energie reinsteckt, die Leute kennenlernen kann. Und dann sehr viel zu diskutieren, sehr viel zu sprechen. Jeder bringt eine Idee ein, egal wie viel Kontakt er mit seinem eigenen Bereich hat oder nicht. Selbst die Eltern, die einen weiterbringen, ja, hat gewisse Fähigkeiten, die man selber nicht hat und gewisse Sichtweisen, die man so noch gar nicht verstanden hat vielleicht, dass es sich lohnen kann, tatsächlich mit anderen über seine eigenen Ideen, über seine eigenen Sichtweisen zu diskutieren, teilweise zu streiten, aber halt auch, ich glaube, sehr zumindest emotional verstehen zu wollen, was sie antreibt. Ich glaube, das ist so der größte Lerneffekt, den man haben kann über die Zeit. Weil in dem Buch kann das drinstehen, was vielleicht schon mal entdeckt wurde, aber nicht das, was noch nicht entdeckt wurde, in den meisten Fällen.
Ja, total schön, danke schön. Und ich habe zum Ende immer noch zwei Abschlussfragen.
Und bin sehr gespannt.
Die erste wäre nämlich, wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein jüngeres Ich, sagen wir mal, dein jüngeres Ich vor der Gründung von deiner Studienfinanzierung, was würdest du dir dann selbst mit auf den Weg geben?
Sei konsequenter und fokussierter. Also ich hätte fokussierter viel früher an das große Ganze, über das große Ganze nachdenken sollen, was mich persönlich treibt und nicht probieren wollen, im Kleinen was zu optimieren und zu verbessern. Ich glaube, das wäre ein hilfreicherer Weg gewesen, schneller zu gewissen Punkten, an gewisse Stellen zu kommen, zu gewissen Sichtweisen. Also mein jüngeres Ich war dann irgendwie 18 nach dem Abi. Und sicherlich hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle, dann hätte ich wahrscheinlich normal studiert, hätte eine coole Studienfinanzierung oder eine Studienfinanzierung in Anspruch nehmen wollen. Und hätte dann sagen wollen, okay, ich entdecke jetzt vielleicht bei 3, 4, 5 Leuten, die ich aus der Ferne interessant finde, wie sie rangehen. Das hätte ich vielleicht auch spannend gefunden, aber ich glaube, hinsichtlich meines Weges, glaube ich, ganz klar, sei fokussiert auf das große Ganze, was dich antreibt und richte alles nur danach aus.
Und wenn du dir jetzt vorstellst, du triffst auf dein 100-jähriges Ich, was würdest du dann gerne von dir hören wollen, was andere durch dich gelernt haben?
Oh, was andere durch mich gelernt haben. Ich glaube, ich hoffe ganz klar, die Ehrlichkeit zu sich selbst. Ich meine, das ist das, was ich für mich sehr hoch hänge. Ich glaube, durch Ikonenschaffung, durch das, was heroisch teilweise an Legendenbildung dort betrieben wird, gibt es scheinbar Dinge, die von sich selber wegführen, die, glaube ich, auch eine sehr breite Masse an Nachahmern kreiert, nicht an Individualisten. Und ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass Leute ihren eigenen Weg gehen wollen und Bock drauf haben, was nachhaltig zu verändern und nicht irgendwas genauso zu tun, wie es andere schon getan haben. Ich glaube, das ist das, was mich antreibt und ich würde mich freuen und ich würde mir wünschen, 100-jähriges Ich würde ich annehmen sogar, dann an der Stelle würde ich akzeptieren, dass ein Bewusstsein geschaffen wurde, was ich durch mein eigenes Verständnis vielleicht bewirkt habe. Das wäre toll.
Total schön. Vielen Dank. Und da sage ich auch an der Stelle vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Und ich habe selbst auch sehr viel mitgenommen. Dankeschön, dass du da warst, Basti.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher danke zurück und das viel größer.
Danke. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Bastian gefallen und dass du viel für dich hast mitnehmen können. Vielleicht hat es dich auch inspiriert, ja, jetzt in deine Projekte reinzustarten, deinen Weg zu gehen, deinem Herzen zu folgen und ja, dich nicht von außen beeinflussen zu lassen, was sich vielleicht richtig oder ja, vor allem richtig anhört und da wirklich dir selbst zu vertrauen, deinen eigenen Weg gehen zu können. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wieder sehr über deine Bewertung. Und auch wenn du diese Podcast-Folge oder auch allgemein diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn an deine Freunde, Familie, Bekannte weiterleitest, da würde ich mich unglaublich darüber freuen. Und genau, wenn du auch Fragen hast, lass mich das super gern wissen. Schreib mir dazu gerne auf Instagram oder über andere Kanäle und dann können wir gerne in den Austausch gehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal wieder einen wunderschönen Tag. Starte gut rein, genieß deinen Tag, hab Spaß, hab Freude und wir hören uns schon ganz bald wieder hier im Evolve Podcast. Bis dann, deine Jasmin.